Ich möchte euch etwas beichten. Etwas, was schon über 30 Jahre her ist. Nicht zur Nachahmung empfohlen, aber ich habe es damals gemacht. Ich war frisch Christ. Damals habe ich noch in einem Krankenhaus gearbeitet als Physiotherapeut. Und ich war begeistert von Jesus und habe dann auf der Toilette gesessen und dann habe ich etwas auf die Toilettenwand geschrieben. Ich habe geschrieben, Jesus lebt. Ja, war ganz begeistert. Eine Woche später sitze ich wieder da und was lese ich unterhalb dieser Schriftzug, Jesus lebt? Jemand anderes hatte sich da verewigt und gesagt, mein Joghurt auch. Das hat mich doch sehr schockiert. Ich war richtig stinkig. Ich habe gesagt, so ein Depp, der das geschrieben hat. Ich habe immer geguckt, wer könnte denn das schreiben? Ich habe es bis heute nicht herausgefunden. Auf jeden Fall hat es mich doch geärgert. Aber im Nachhinein, so länger das beschäftigt mich heute noch, diese Antwort, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe mich immer gefragt, eigentlich schade, diese Person, die das dran geschrieben hat, die scheint ja nicht wirklich was von der Kraft Gottes erfahren und verstanden zu haben. Sonst würde er Gottes Kraft nicht mit rechts- oder linksdrehenden Milchsäuren gleichsetzen. Gottes Kraft, das ist wirklich etwas Unbegreifliches. Und besonders dann, wenn wir uns heute am Ostersonntag mal mit der Auferstehung Jesu beschäftigen. Und wir wollen das mal anhand des Berichtes vom Evangelist Lukas tun. Wir haben es ja gerade eben gehört. Da wird beschrieben, wie die Frauen am Sonntagmorgen früh an das Grab kommen, um Jesus, wie es damals üblich war, den Leichnam, er war ja noch nicht gereinigt, gar nichts, man hat ihn ja nur reingelegt wegen Sabbat, kommen sie hin und sie wollen dann mit teuren Ölen Jesus einbalsamieren. Und die Frauen kommen dorthin und ihnen fällt gleich am Anfang etwas auf. Etwas, was ganz ungewöhnlich ist. Dieser schwere Stein, der eigentlich vor dem Loch dort steht, ist weggerollt. Und das finden sie sehr seltsam. Es ist ihnen unheimlich. Sie können das nicht genau erklären. Und um das zu klären, gehen sie halt in dieses Grab hinein. Um das mal zu klären, das Grab ist halt damals ein jüdisches Grab zur Zeit von Jesus, war kein Grab wie bei uns, also im Erdboden ein Loch reingemacht, sondern man hat in einem Felsen einen Stein ausgehauen, eine Art Stollen. Und dieses Grab, wenn es besonders teuer war, war in zwei Kammern aufgeteilt. Es gab den Vorraum, da konnte man rein und wenn man dann in den Hauptraum reinkam, das war die Grabkammer, gab es eine Art Bank und da hat man den Leichnam dann dorthin gelegt. Und diese Frauen durchschreiten also den Vorraum und kommen dann in den Hauptraum. Sie können sehen, Jesus ist nicht mehr da. Und da, wo Jesus eigentlich liegen müsste, liegt niemand mehr. Und was noch unheimlicher ist, ist, dass diese Leinentücher und das Schweißtuch, das Jesus hatte, dass das schön zusammengefaltet, also ordentlich da auf der Bank liegt. Und die Frauen sind total verwirrt und sie verstehen die Welt nicht mehr. Und das, was die Frauen erleben, ist ziemlich heftig. Also die Sache ist die, um mal ein bisschen so hineinzusetzen, was die Frauen da erleben, müssen wir mal uns in die Situation von ihnen hineinversetzen. Unser Problem ist ja oft, dass wir die Geschichte, die Auferstehungsgeschichte immer vom Ende her hören. Das ist klar, wir haben die ganze Geschichte und für uns ist das dann nicht so dramatisch. Ja, da Frauen erschrecken sich, okay. Und dann ist das gut und wir wissen, Jesus ist ja auferstanden, alles klar. Das ist für uns klar. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir so ein Fußballspiel uns im Tag später irgendwie anschauen und wir wissen, wie das Ergebnis schon ausgeht. Genauso ist es aber bei den Frauen nicht. Die Frauen wissen von diesem Zeitpunkt, in diesem Moment überhaupt nichts von einer Auferstehung. Diese Erfahrung überschreitet total ihr Denken. Das ist nicht in ihrem Erfahrungshorizont drin. Jesus müsste eigentlich im Grab liegen. Das ist für sie ganz sicher. Und weil sie diesen Horizont nicht haben, dass Jesus wirklich auferstanden sein könnte, stellen sich Spekulationen an. Deswegen ist dieser Parallelbericht oder zwei Parallelberichte, die davon berichten, dass nachher die Maria Magdalena, die noch länger da war, dann auf einmal nochmal in das Grab hineingeht, da die zwei Engel sieht, das erstmal gar nicht so schnallt, dass da zwei Engel sind, dann dreht sich um und dann steht Jesus vor ihr. Aber die erkennt überhaupt nicht, dass der Jesus ist. Und sie sagt dann einfach nur, denkt, das ist der Gärtner, wo hast du den denn hingeschleppt? Und dann erst spricht Jesus und dann erkennt sie, kriegt sie die Erkenntnis geschenkt, das ist der auferstandene Jesus. Und genauso ist es jetzt bei dieser Geschichte. Die Frauen kommen dahin, die erwarten nichts, sie denken, das gibt's nicht, wo ist Jesus hin? Die sind frustriert und schockiert, wie jemand sowas machen kann. Das ist ja Leichenraub oder was weiß ich, Leichenschändung, das macht man doch nicht. Das ist pietätlos und sie sind völlig frustriert und dann kommen auf einmal zwei Engel sind da und die fangen an zu sprechen und dann beginnen die Worte, die die Engel zu ihnen sprechen, dann auf einmal so mit Leben sich zu füllen und sie treffen in ihr Herz. Die sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden, sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Die Frauen werden in dem Moment, wo die Engel das sagen, auf einmal mit der Realität Gottes konfrontiert. Eine Realität, die ihren menschlichen Horizont total übersteigt, auch unseren Horizont total übersteigt. Aber für die Engel ist das so was ganz Normales. Die erleben täglich Gottes Macht, seine Herrlichkeit, sein Wirken. Die kriegen mit, was Gott alles machen kann. Und die waren auch dabei, dass Jesus vom Tod ins Leben zurückholen. Für die ist das so ganz normal. So wie für uns vielleicht täglich es hell wird, die Sonne scheint. Und die Engel, die sagen so mit anderen Worten, Mann, es ist doch klar, dass Jesus nicht tot ist, sondern der lebt doch. Was macht ihr denn für so eine sinnlose Aktion und sucht so was Blödsinniges, dass ihr einen Lebenden bei den Toten sucht? Sag mal, habt ihr es noch alle? Und ich glaube, das wird auch konfrontiert, auch uns manchmal. Gerade wenn wir mit Gott und seiner Realität konfrontiert werden, dann machen wir meistens einen entscheidenden Fehler. Wir machen den Fehler, wenn es um Wunder und auch besonders um die Auferstehung geht. Der Fehler ist, dass wir unseren Maßstab an die Wunder Gottes setzen. Nur das, was wir sehen, was wir selbst vielleicht erfahren haben und was wir sogar noch wissenschaftlich vielleicht beweisen können, das ist die Wahrheit und dann gibt es alles andere, gibt es nicht. Das sind dann schöne Geschichten, vielleicht auch Märchen und wir halten es oft für Blödsinn. Nur was wir dann machen, ist, dass wir uns anmaßen, klüger zu sein als Gott. Dass wir meinen, das, was Gott da macht, nee, das kann er so nicht gemacht haben. Also ich weiß es besser. Und wir machen uns selbst zu Gott in dem Moment. Wir stellen uns über das, was Gott ist und können schlecht akzeptieren, das, was Gott gemacht hat. Doch es ist überhaupt nicht entscheidend, was wir glauben oder was wir nicht glauben, was wir erfahren haben oder nicht erfahren haben, ob wir es sogar beweisen können oder nicht beweisen können. Das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle. Weil das, was da passiert ist, ist passiert. Und es ist die Macht Gottes, die den Verstand von uns Grenzen sprengt, zur damaligen Zeit genauso wie heute. Unser Erfahrungshorizont, unser Meinungshorizont ist nicht der Maßstab für das, was da passiert ist oder was Gott machen kann, sondern Gott ist der Maßstab dafür. Es gibt ein Zitat, das angeblich von dem ersten Premierminister Israels, David Ben-Gurion, mal verfasst war. Und der äußert sich zu den Wundern Gottes. Und der hat dann gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Fragt euch mal, was ihr verstehtet unter einem Realist. Das ist das, der wirklich das beweisen kann, so ist es und das sind die Fakten. Naturgesetze müssen da eingehalten, das muss alles stimmen, aber alles andere, das ist unrealistisch. Er sagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Es ist ganz entscheidend für unseren Glauben, dass wir Realisten werden. Und das bedeutet, dass wir die reale Sicht, die die Engel hier verkünden, übernehmen und sie über unsere Wahrnehmung und unseren Wissen stellen. Die Frauen erleben, wie Gott ihren Glaubenshorizont massiv weitet. Und das passiert bei ihnen dadurch, dass sie sich einlassen auf das, was die Engel sagen. Sie hätten ja sagen können, alles Quatsch, wir gehen weiter. Nein, sie haben sich darauf eingelassen. Und die Engel gehen noch einen Schritt weiter. Sie weisen darauf hin und sagen, überlegt euch doch mal, hat nicht Jesus euch viel davon erzählt, dass er leiden muss und dass er auferstehen wird? Und den Tipp befolgen sie und sie merken dann auf einmal, stimmt, ja, er hat immer wieder davon geredet, dass er leiden und auferstehen wird. Und dann wächst in ihnen die Erkenntnis doch, das muss ja wirklich stimmen. Das muss ja wirklich stimmen. Und ich finde das auch einen wichtigen Tipp für uns, dass wir uns nicht an dem festhalten, was wir immer fühlen und denken. Wir kennen alle Momente, in denen wir plötzlich Zweifel bekommen. Zweifeln, ob das mit unserem Glauben, mit Jesus denn alles stimmt. Ich kenne die Momente. Sag ich, ja, spinnst du, woran glaubst du da überhaupt? Wissenschaftlich unvorstellbar. Und dann fragen wir, ist er denn wirklich gestorben und ist er auferstanden? Und dann kommt vielleicht auch die Frage, ja, Jesus, kann der überhaupt in meinem Leben jetzt wirken? Wirkt er auch heute noch, auch in die Probleme, wo ich nicht mehr weiterkomme? Und dann ist es entscheidend, dass wir nicht uns auf unsere stürmische Gefühlswelt verlassen, sondern dass wir uns ganz nüchtern auf das berufen, was Gott sagt. Dass wir festhalten an dem, was Jesus uns zugesagt hat. Und wir sagen, wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel, die sagt uns, was Fakt ist und nicht, was wir jetzt gerade spüren. Einer meiner besten Freunde hat das bei einer Beerdigung von einem seiner Bekannten erlebt. Und er hat mir erzählt, wie er damals da, bevor der Gottesdienst losging, in der Trauerhalle saß und er hat auf einmal total Zweifel bekommen. Er hat sich gefragt, ja, was, wenn das nicht stimmt mit Jesus und der Auferstehung? Wenn mit dem Tod alles aus ist, was ist dann? Glaube ich überhaupt das, was ich da höre immer wieder? Und dann hat der Prediger angefangen zu predigen und auch zu reden und dann hat er die Bibelstelle zitiert, die ihm dann wieder Freude und einen tiefen Frieden gegeben hat. Das war der Text aus Johannes 11, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das hat mein Freund so ruhig und wieder mit Freude gesagt, ja, das stimmt. Gott, sein Wort ist fest. Die Frauen, die zum Grab kommen und das zu erleben, die sind total ergriffen von der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und die können sich fast nicht halten. Die rennen zurück zu den Jüngern und dann erzählen die das. Doch anstelle, dass die sich begeistern und sagen, ja super, was da passiert ist, die halten das für leeres Geschwätz. Und da sind nur der Petrus und Johannes, die kriegen so ein bisschen Zweifel, aber richtig glauben tun sie auch und sagen, ah, das gucken wir uns jetzt mal an, das gibt's ja nicht, wer hat die geklaut? Und dann rennen sie auch zum Grab. Und erst dann fangen sie langsam an zu glauben. Aber das ändert sich erst massiv, als Jesus auf einmal leibhaftig vor ihnen steht. Während sie aber dieses redeten, die Jünger und die Frauen, was erlebt hatten, stand Jesus selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen ein Gespenst. So in diesem Diskutieren hinein, in den Fragen und der Verzweiflung und der Freude, kommt da Jesus herein und erscheint vor ihnen. Und die Jünger brechen in Jubelstürme auf und rufen zu Jesus, ja, hurra, Jesus! Endlich bist du ja da, wir wussten ja, dass du auferstehen wirst. Bitte auch langsam Zeit, komm, setz dich zu uns, wir feiern. Nee, so ist es nicht gewesen. Die Jünger haben Todesängste, als sie Jesus da gesehen. Sie erkennen ihn erstmal gar nicht. Und sie denken, das ist irgend so ein Gespenst oder was anderes. Immer wieder wird ja behauptet, dass die Jünger von Jesus so eine große Erwartung an die Auferstehung hätten, dass sie sich das Ganze nur eingebildet hätten. Also so, wie man sich ganz fest etwas wünscht und dann träumt man davon und dann sieht man das vielleicht auch so. Und das wäre bei denen hin, also so eine Wunschvorstellung, die so groß wird und sie so beflügelt hat, dass sie dann das real vor sich sehen, Jesus den Auferstandenen. Oder man behauptet, dass Jesus ja gar nicht selbst ans Kreuz gegangen ist, das war ein Stellvertreter. Oder man sagt, dass Jesus nicht wirklich tot gewesen wäre, seine Jünger hätten ihn versteckt und dann wäre wieder erschienen und alles so ein Zeug. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn man so denkt, das lässt sich ja erklären, das ist verständlich. Aber, wie schon gesagt, bei der Auferstehung handelte es sich nicht um das menschlich Mögliche. Das, was wir denken, was geht und was wir können, sondern es geht um die Kraft Gottes, die sowas völlig Unbegreifliches hinbekommt. Gott kann ohne Probleme die Naturgesetze, die er ins Leben gerufen hat, jederzeit außer Kraft setzen. Das funktioniert. Bevor die Jünger Jesus live erleben, haben sie eben überhaupt nicht die Vorstellung auf dem Schirm, dass Jesus auferstehen wird. Wenn ihr die Berichte lest, die reden von was ganz anderem. Die sind gefrustet. Sie sind enttäuscht von Jesus. Sie haben erwartet, jetzt wird Jesus endlich seine Macht ergreifen. Er wird auf den Königsthron gehen, wird die Römer rausschmeißen ans Land und dann wird er als König regieren, wie damals David oder Salomo. Und wird das Reich wieder ein und wird das groß machen. Doch wir fühlen sich, dass es nicht passiert. Jesus hat sich stattdessen töten lassen. Und alle ihre Träume, ihre Wünsche, die sind zerplatzen. Wir hören nachher nochmal im Johannesevangelium, wie die Jünger dann wieder Fischer werden wollen. Der Petrus geht wieder fischen. Die haben keine Zukunftsperspektive gehabt als Jünger Jesus. Es war vorbei, aus. Und dass Jesus wirklich tot ist, das haben sie ja mit eigenen Augen noch gesehen. Und sie wissen genau, dass nie jemand bisher eine der grausamsten Foltermethoden der Antike, die Kreuzigung, überhaupt überlebt hat. Es gibt keine Berichte, das gibt es nicht. Jemand, der gekreuzigt wird, der stirbt und dann ist es vorbei. Und genauso wenig haben sie daran geglaubt. Und sicher waren sie, so wie Jesus jetzt tot ist, wird er niemals auferstehen. Sie haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Und als Jesus dann leibhaftig vor ihnen steht, da verändert sich alles. Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen euch solche Gedanken? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Fasst mich doch an und seht, denn ein Gespenst hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich es habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen ihre Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihnen ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß ihn. Jesus, und das finde ich so spannend, nimmt ihren Unglauben ernst. Er verurteilt es nicht. Und ich finde das ganz wichtig für uns, wenn wir das nicht glauben können, wir Mühe haben, dann dürft ihr wissen, er nimmt unseren Unglauben ernst. Er verurteilt uns nicht. Jesus, es ist immer wichtiger, dass wir ehrlich zu ihm kommen und sagen, ich kann da nicht dran glauben. Du musst dich schon mir beweisen. Und er begegnet ihnen und er begegnet ihnen so, wie sie das brauchen, die Jünger. Und so begegnet er auch uns. So begegnet er uns, so wie wir das brauchen, wie wir gestärkt werden müssen im Glauben, auch wieder glauben zu können oder wie auch immer. Das begegnet, so begegnet uns Jesus. Und Jesus macht ihn deutlich, er zeigt seine Löcher in den Armen, in den Händen und in den Füßen und wahrscheinlich noch in der Seite, die Verletzung. Und sie begreifen, dass das ist wirklich schon etwas. Aber es reicht noch nicht. Da heißt es vor Freude, haben sie es nicht erkannt. Sie schnallen noch wirklich nicht, dass das wirklich passiert ist. Und da macht Jesus etwas und ich finde es verrückt. Er sagt, habt ihr was zu essen? Natürlich haben sie was zu essen da. Geben ihnen gebratenen Fisch und dann stellt sich Jesus hin und isst ganz genüsslich diesen Fisch, wie ihr kann es sehen. Und in diesem Moment begreifen sie, dass das Unbegreifliche wirklich passiert ist. Jesus, der noch tot war, steht lebendig vor ihnen, er ist auferstanden. Und er ist so real, wie sie real sind. Sie können ihn anschauen, sie können ihn berühren und mit ihm sprechen, so wie mit jedem anderen Menschen auch. Johannes hat das später, diese Erfahrung, die er da selbst gemacht hat, nochmal in einen seiner Briefe wiedergegeben. Da schreibt er, das Wort, damit ist Jesus gemeint, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört, mit eigenen Augen gesehen, ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Das, was Johannes hier schreibt, das ist keine hochphilosophische und theoretische Abhandlung von der Auferstehung, sondern es ist eine knallharte Realität, die Johannes hier beschreibt, ganz nüchtern und sachlich. Wir haben Jesus, nachdem er auferstanden war, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört und wir konnten ihn anfassen. Das ist so, Punkt. Gott hat die Kraft und er hat die Macht, dass er Jesus hat auferstehen lassen. Und genau mit demselben Macht und Kraft werden auch wir, wenn wir gestorben sind, auferstehen. Und ich sage euch, für mich ist das immer der Moment, wenn ich eine Beerdigung halte, dieser Moment, wo ich so dankbar bin, weil mir der Tod so nahe kommt von einem Menschen, den ich kenne oder den ich auch gemocht habe. Und dann weiß ich, nee, mit dem Tod ist nicht alles aus. Das Leben ist nicht alles. Und ich weiß nicht, ob ich im nächsten Moment sterben werde, aber dann zu wissen, Christus ist auferstanden und er hat gesagt, du wirst auch auferstehen. Und das finde ich so tröstlich. Ich habe einmal eine Beerdigung gemacht, noch damals in Bad Nauheim. Da kam ein Beerdigungsunternehmer auf mich zu und hat gesagt, können Sie jemanden beerdigen, der ist nicht mehr in der Kirche. Und dann habe ich das gemacht. Aber der Mann hat mit Gott überhaupt nichts zu tun gehabt. Und das sind die furchtbarsten Beerdigungen, die man sich vorstellen kann. Was predigt man da? Dann kann man über das Leben reden und ich habe dann im Grunde für die, die noch leben, vom Christus gesprochen. Aber ich musste am Grab auch sagen, dass nur wer an Jesus Christus glaubt, auferstehen wird. Ich find's grausam. Und deswegen bin ich so froh, dass wir eben eine Hoffnung haben über diesen Tod hinaus. Für mich gibt es in der Bibel ein sehr gutes Beispiel für unser begrenztes menschliches Denken, wie Gott handeln kann. Und das ist das Streitgespräch, das die Sadduzäer mit Jesus mal führen. Die Sadduzäer war ja eine politische, religiöse Gruppe damals in Israel, haben sehr häufig den Hohenpriester gestellt. Das war eine Gruppe, die hat nur an die 5 Bücher Mose geglaubt, aber sie haben die Auferstehung für totalen Blödsinn gehalten. Und weil Jesus ja von der Auferstehung spricht, kommen Sie zu ihm und dann wollen Sie ihn so ein bisschen reinlegen. Bringen Sie ein Beispiel mit einer Frau, die mehrere Männer gehabt haben und wer ist nach der Auferstehung dann wirklich ihr Mann und so. Sie machen das fast lächerlich. Und dann gibt Jesus ihnen eine Antwort, die fasziniert mich immer wieder. Er sagt dann, liegt euer Fehler nicht darin, dass ihr weder die heiligen Schriften noch Gottes Macht kennt? Er sagt, ihr kennt die heiligen Schriften nicht. Also das ist eine starke Tobak, was Jesus hier sagt. Also die Sadduzäer kannten sich aus den heiligen Schriften. Das Spannende ist, dass der Jesus dann ein Beispiel aus den 5 Büchern Mose nimmt, also daran, wo sie nur geglaubt haben, belegt anhand einer Stelle, wo man eigentlich gar nicht denken würde, dass sie von der Auferstehung spricht, davon, dass die Auferstehung stimmt. Also er sagt, ihr habt keine Ahnung von den Schriften. Und ich finde das wichtig, dass wir uns das mal bewusst machen. Die Heilige Schrift ist für uns das, was Gott uns gegeben hat. Und ich erlebe immer wieder unter Theologen und theologischen Diskussionen, dass es immer mehr so geht in die Sache, man liest was in der Bibel Und dann sagt man, also das kann ich nicht glauben, was da steht. Das passt hier nicht in die Gesellschaft, das passt nicht in das moderne Denken, es ist ja völlig nee. Und dann wird theologisch so lang gebogen und verdreht, bis es irgendwann dann so passt in die Sache. Und es ist wichtig, dass wir nicht uns festhalten an dem, was wir meinen, was wir glauben, sondern was Gott sagt. Gottes Wort ist entscheidend. Und das nächste, was Jesus ihnen dann noch sagt, ist: Ihr lieben Sadduzäer, ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Ihr habt 0,0 Ahnung von dem, was Gott kann. Und er sagt, ihr müsst euch nicht an, also Gott muss sich nicht an eure Vorstellung anpassen, was möglich ist und was nicht, sondern ihr müsst euch an Gottes Vorstellung anpassen. Wie stark die Kraft Gottes gewesen ist, dass er Jesus aus dem Tod herausgeholt hat, das werden wir ansatzweise verstehen, wenn wir uns mal bewusst machen, wie das bei einer Reanimation ist. Ihr kennt vielleicht so ein Reanimationsgerät, das gebraucht man ja, wenn jemand einen Herzstillstand hat, dann wird das angesetzt, gibt es diesen Stromschlag und dann wird das Herz wieder versucht, wieder zum Leben zu erwecken. Und dieses Gerät, das hat eine Stromstärke von 200 Volt Stärke, massiv. Aber das Entscheidende bei einer Reanimation ist immer, dass die Reanimation nicht einen zu großen Abstand hat. Also das können, wenn es ein paar Minuten her ist, ist es meistens zu spät. Und dann nützt der stärkste Stromschlag auch nichts mehr. Aber bei Jesus war das kein Herzstillstand und er wurde auch nicht nach ein paar Minuten wieder reanimiert. Er wurde überhaupt nicht reanimiert, er war tot, mausetot. Und er wurde dann wieder lebendig gemacht, aus dem Tod herausgeholt. Und das zeigt, welche unbeschreibliche Kraft Gott hat. Und das ist mir auch wichtig, dass wir begreifen, Gott hat Macht. Er hat Macht, damals Jesus zum Leben zu holen und er wird auch uns zum Leben holen. Aber es geht auch jetzt unser Leben hier, das wir jetzt führen. Dieser Gott, der die Macht hat, einen Toten zum Leben zu erwecken, der hat auch in unserem Leben Kraft und er wirkt, er ist erfahrbar. Auch ein Beweis dafür, dass es Gott wirklich gibt, dass er auferstanden ist. Ich komme zum Schluss und will nochmal den zweiten Toilettenspruch mit dem Joghurt nochmal drauf eingehen. Ich habe mich gefragt, was wird dieser Mann oder diese Frau machen, die diesen Spruch geschrieben hat, mein Joghurt lebt. Vielleicht wird diese Person, wenn es kurz vorm Sterben ist, massenhaft Joghurt essen, um irgendwie dann irgendwie am Leben zu bleiben. Aber ich glaube, das wird wenig nützen. Ich bin mir ziemlich sicher, dem wird es irgendwann schlecht und vielleicht wird auch der Darm bei ihm irgendwann streiken. Aber passieren wird es in der Auferstehung nicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns auf Jesus Christus und auf seine Kraft setzen. Dass wir wissen, dass Gott uns lebendig machen kann, wenn wir sterben, dass er uns auferstehen lassen wird. Und aus diesem Wissen möchte ich diesen Vers, dass wir den gemeinsam nochmal sprechen, diesen Vers, den Christen schon seit Jahrhunderten sprechen. Es ist der Vers: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.